Makro Mikro. Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Die Rechtsakten von Oskar Samek, dem Rechtsanwalt des bekannten Satirikers Karl Kraus, sind ein besonderer Bestandteil in vielerlei Hinsicht. Selten wurden solche Akten einer Anwaltskanzlei überliefert. Noch seltener ist der Klient eine so zentrale Figur der Wiener Moderne. Am 28. April jährt sich der Geburtstag von Karl Kraus zum 150. Mal. Zu diesem Anlass haben wir Laura Untner und Isabel Langkabel zum Interview getroffen. Übrigens, weitere Infos zu Karl Kraus finden Sie auch auf der ÖAW-Webseite. Und jetzt zum Interview. Herzlich willkommen, Laura Untner und Isabel Langkabel. Bevor wir in das Leben von Karl Kraus eintauchen, können Sie sich kurz vorstellen und ein bisschen was über Ihre Arbeit erzählen.
Hallo, mein Name ist Laura Untner. Ich bin studierte Germanistin und Komparatistin, bin aber jetzt hauptsächlich im Bereich der digitalen Literaturwissenschaft unterwegs und habe angefangen da mit Karl Kraus, bin mittlerweile bei Schnitzler gelandet und beschäftige mich aber eigentlich den Großteil meiner Zeit mit Sappho, also ganz viele unterschiedliche Dinge.
Ja, mein Name ist Isabel Langkabel. Ich bin Germanistin und habe auch französische Literatur studiert und dann Editionswissenschaft. Ich bin seit 2019 in Wien und habe hier angefangen, in Karl Kraus Projekten zu arbeiten. Und vor allem bin ich jetzt im Bereich Editionen tätig und aktuell bei einer Werner Kofler Edition angestellt und in Heidelberg bei einer Forschungsstelle, die sich für Editionsprojekte einsetzt. Und dort koordiniere ich derzeit mit einer Kollegin zusammen.
Wir sprechen heute über Karl Kraus anlässlich seines Geburtstags, aber auch, weil bald der Band Karl Kraus und die Rechtsakten der Kanzlei Oskar Samek erscheinen wird, den Sie beide herausgeben. Was erwartet uns in dem Buch?
Der Band baut auf einer digitalen Edition, die im Mai 2022 erschienen ist und versucht jetzt so ein paar Schlaglichter auf diese Rechtsakten zu werfen. Wir haben den Band in drei Teile gegliedert. Es gibt einen biografischen Teil, einen literaturgeschichtlichen und politischen und versuchen da eben bestimmte Highlights oder Anekdoten, die aus den Rechtsakten gewonnen werden können, näher zu beleuchten.
Auf Wikipedia wird Karl Kraus als ein österreichischer Schriftsteller, Publizist, Satiriker, Lyriker, Aphoristiker, Dramatiker, Förderer junger Autoren, Sprachkultur- und Medienkritiker beschrieben. Sie als zwei Expertinnen, können Sie uns sagen, wer war Karl Kraus?
Ja, tatsächlich ist es schwierig zu sagen, wer war Karl Kraus. Also man kann einmal aus einer biografischen Sicht sprechen und das versuchen zu beantworten. Dann würde ich sagen, dass Karl Kraus sicher eine schwierige Person war, die sehr ambivalent auch wahrgenommen wird. Es gibt die Krausianer, die ihn lieben und als Sprachkritiker und Aphoristiker, Schriftsteller, großen Lyriker quasi sehen und hervorragend Dramatiker. Dann gibt es aber auch natürlich die Kritischen, die mit einem eher kritischen Blick auf Karl Kraus schauen und ihn vielleicht auch als Egomanen bezeichnen würden, der auch mit den Frauen vielleicht nicht immer so super umgegangen ist. Die Frage ist zum Beispiel auch, inwiefern Kraus, der mit seiner kritischen Perspektive tatsächlich auch immer ernst zu nehmen war, also inwiefern seine Kritik auf ernstzunehmende Gründe hatte oder nicht einfach doch quasi ein Ressentiment ist, das er gegen viele seiner Zeitgenossen und Zeitgenossinnen hegte.
Die Zeitschrift Die Fackel kann man als sein Lebenswerk bezeichnen. Karl Kraus war ja nicht nur Herausgeber, sondern fast alleiniger Autor. Warum hat er Die Fackel gegründet? Welche Ziele hat er damit verfolgt?
Die Fackel hat er gegründet, vor allem erstmal als aus dem Grund, also das beschreibt er selber, dass er die Popularklage, die es nicht gab in Österreich, ersetzen wollte. Also er wollte quasi in der Öffentlichkeit gegen Ungerechtigkeiten und Misslagen quasi sich einsetzen und das war einer der Hauptgründe, weshalb er die Fackel gegründet hat und das hat sich auch durchgezogen. Also Karl Kraus ist ja als Kulturkritiker und Gesellschaftskritiker bekannt. Er hat sich Fackelausgaben herausgegeben, also von 1899 bis 1936 bis zu seinem Tod hat er gegen die Ungerechtigkeiten und Missstände seiner Zeit angeschrieben.
Wir sprechen ja heute über die Rechtsakten von Karl Kraus und da gibt es einige. Es muss eine unglaubliche Arbeit gewesen sein, die über 200 Fälle und 4000 Dokumente zu bearbeiten. Wie hat sich Karl Kraus so viele Feinde gemacht?
Naja, also Isabel hat schon vorher angesprochen, Karl Kraus hat sehr viel zu kritisieren und zu polemisieren gehabt im Hinblick auf die Akten sehen wir auch ganz, ganz viele unterschiedliche Fälle. Die meisten sind vor allem Mediendelikte, also irgendwie Streitigkeiten quasi mit Zeitungen und Zeitschriften. Und da ging es dann vor allem irgendwie um falsche Informationen im Hinblick auf Karl Kraus als Person oder auf Veranstaltungen, Vorlesungen zum Beispiel oder auch auf seine Werke, dass er falsch zitiert wurde oder ähnliches. Das sind ganz viele unterschiedliche Streitigkeiten abgebildet, die sich dann eben auch in der Fackel spiegeln. Also sehr viele Fälle werden in der Fackel thematisiert. Andere sind von der Fackel ausgegangen, weil zum Beispiel eine Kritik in der Fackel dann zu einer Klage gegen Kraus geführt hat. Also das ist so ein Miteinander.
Kritiker von Karl Kraus haben ihn als Menschenhasser, Misanthrop bezeichnet. Stimmt das?
Schwierig. Also er war sicherlich kein Menschenhasser. Dafür hat er einige Menschen um sich herum doch sehr geliebt. Also der Briefwechsel mit seiner langjährigen Freundin Sidonie Naderny, die Baronin, zeigt ganz deutlich, dass er sicherlich auch fähig war, Menschen zu lieben, vielleicht ein bisschen zu sehr auch. Also das ist ein Briefwechsel, den man sich gerne, gut und gerne, immer vom Zu-Bett-Gehen mal ein paar Briefe Karl Kraus lesen kann. Und da kriegt man eine ganz andere Seite von Karl Kraus zu sehen. Wenn er aber jemanden gehasst hat tatsächlich, also dann war es sicherlich schwierig. Man wollte Karl Kraus sicherlich nicht zum Feind haben. Denn dann ging es darum, quasi mit polemischen Mitteln und mit eigentlich allen Mitteln, die ihm irgendwie zur Verfügung standen, die Person zu vernichten und zwar wirklich öffentlich zu vernichten. Und da gibt es auch ein paar, die tatsächlich nicht gut dabei weggekommen sind. Andere wiederum waren zu stark. Also da hat Karl Kraus, weil Karl Kraus zu schwach, da hat er nicht gegen ankämpfen können. Aber viele andere hat er schon ins Unglück gestürzt und auch in der Öffentlichkeit nicht gut dastehen lassen. Also ja, zum Feind wollte man Karl Kraus nicht haben.
Ich glaube, da geht es halt aber sehr oft eben um Einzelpersonen, also Streitigkeiten mit Einzelpersonen, die irgendwie symbolisch für Kraus waren, für größere Probleme und die er sich rausgepickt hat und an denen er sehr viel aufgehängt hat. Sich selbst, glaube ich, hätte er nie als Menschenhasser bezeichnet. Ganz im Gegenteil, er hat sich ja auch eher inszeniert als Wohltäter und sehr oft auch selbst als Opfer dargestellt. Zum Beispiel, dass nicht über ihn berichtet wird oder so. Also das ist, glaube ich, ein bisschen eine andere Perspektive, die er auf die Dinge gehabt hätte.
Wie war die Beziehung von Karl Kraus zu seinem Rechtsanwalt Oskar Samek?
Sehr, sehr gut. Also sie haben sich ungefähr 1922 kennengelernt. Samek war damals der Anwalt für Yehuda und Siegel, also die Druckerei, in der die Fackel gedruckt wurde. Und hat dann am Anfang eigentlich nur kleinere Arbeiten für Kraus übernehmen sollen, wurde dann aber sehr schnell zum fixen Rechtsanwalt und zum sehr guten Freund auch. Also er ist dann auch der Testamentsvollstrecker geworden. Er hat die Akten ins Exil mitgenommen, hat mit den Erbinnen viel zu tun gehabt, versucht, die dritte Walpurgisnacht rauszugeben, die Akten zu sammeln. Also hat sich wirklich auch ideell mit Kraus verbunden gefühlt und dadurch auch eine weit überprofessionelle Beziehung mit Kraus geführt.
1927 war ein sehr turbulentes Jahr im Leben von Karl Kraus. Wieso?
Da kamen einige Fälle zusammen. Also zum einen hat Karl Kraus dort gegen Bekeschi versucht gehabt, also gegen diesen anzuschreiben, aber auch gegen diesen zu kämpfen. Er hat dann sogenannte Stellvertreterklagen geführt, und zwar gegen einige Redakteure der Stunde. Die Stunde war die Boulevardzeitung, herausgegeben von Bekeschi, den Karl Kraus aber aufgrund seiner Korruptionsaffären aus Wien treiben wollte. Und da er ihn nicht direkt angeklagt hat, aber eine große Klage eigentlich vorhatte, also es gibt auch eine Sammlung, eine Aktensammlung, die zeigt, dass er versucht hatte, eigentlich mit Oskar Samek, seinem Anwalt, diesen Menschen vor Gericht zu bringen. Und stattdessen hat er aber erstmal im Vorfeld die Redakteure der Stunde angeklagt. Also das waren dann Berichtigungsforderungen, diese Mediendelikte, von denen wir ja recht viele in diesen Akten haben. Und zum anderen hat Karl Kraus auch gegen Schober versucht anzukämpfen. Da ging es um den Justizpalastbrand und gegen diese öffentliche Plakatierung oder Anklage und die Forderung an Johann Schober, der damalige Polizeipräfekt von Wien war, und eben die Tötung der Demonstrantinnen in Wien halt veranlasst hatte, indem er halt den Schießbefehl erteilt hatte. Und Herr Kraus hat dieses Vorgehen verurteilt und ihn aufgefordert, zurückzutreten. Und gleichzeitig hat er zusammen auch mit Samek versucht, Schober anzuklagen. Es gab tatsächlich auch einen Prozess. Karl Kraus hatte versucht, ihm quasi eine Beleidigung unterzuschieben und gegen Beleidigung dort zu klagen oder wegen Beleidigung gegen Schober zu klagen. Das ist aber misslungen. Also Schober konnte sich da ganz leicht quasi dieser Sache entziehen und Karl Kraus konnte ihn nicht quasi juristisch belangen. Und auch insgesamt hat der Kampf gegen Schober in der Öffentlichkeit zu nichts geführt. Also Schober blieb weiterhin Polizeipräfekt. Ein paar Jahre später war er dann auch nochmal der Kanzler von Österreich. Also im Gegensatz zu Bekeschy, den Karl Kraus tatsächlich es geschafft hatte, Bekeschy aus Wien zu vertreiben. Der ist nach Paris geflohen und ja, da war Kraus erfolgreich.
Gibt es ein intertextuelles Verhältnis zwischen den Rechtsakten und den Texten, die in der Fackel veröffentlicht wurden?
Ja, gibt es. Das war auch die Hauptforschungsfrage quasi des Forschungsprojekts, im Zuge dessen die digitale Edition der Rechtsakten entstanden ist. Und wie man auch dann in der digitalen Edition sehen kann, also es gibt da so Schieberegler, mit denen kann man einstellen, welche Entitäten quasi angezeigt werden. Und dann sieht man auch, welche Zitate bzw. Fackeltextstellen in den Rechtsakten selbst wieder aufgenommen werden. Andererseits kann man auch in der Fackel selbst nachvollziehen, welche Fälle, also welche Streitigkeiten Kraus geführt hat. Nicht immer, aber sehr oft werden sie in der Fackel auch erwähnt. In den letzten Jahren dann natürlich nicht mehr, also die Akten gehen bis 1938, das heißt 2 Jahre über Kraus Tod hinaus. Das war auch unter anderem ein Grund, warum Samek dann selbst überlegt hat, die Akten in einer Sammlung herauszugeben, eben weil sie in keiner Form mehr dokumentiert waren und in der Fackel nicht mehr zugänglich waren.
Wir können leider nur einen Bruchteil der Fälle von Karl Kraus besprechen. Welche interessanten Beispiele würden Sie uns gern mitgeben?
Was wir versucht haben in der digitalen Edition, ist eigentlich genau das aufzubereiten, indem wir eigentlich so die spannendsten Fälle nach Themen geordnet hatten. Also wir haben da medienhistorische Fälle, wir haben die großen Polemiken, dazu gehören dann eben Schober, Kehr, also Alfred Kehr und Bekeschy. Dann haben wir unter anderem auch Fälle, die mit der Fackel, also der Zeitschrift zu tun haben, direkt rausgesucht. Und bei den medienhistorischen Fällen wäre beispielsweise recht interessant, also aus meiner Sicht, die Fälle mit den Verlagen, mit denen Kraus zum Teil auch eben im Streit lag. Da gibt es einen sehr, sehr, sehr lustigen Fall, oder lustig, gegen den Knauer Verlag, der eigentlich vorhatte, die letzten Tage der Menschheit, also das große monumentale Drama, für das Kraus auch heute noch wahrscheinlich am bekanntesten ist, herauszugeben, und zwar in einer großen sogenannten Volksausgabe. Das war also auch ganz groß aufgelegt, einer hohen Auflage, 1930, Ende der 20er sollte es, glaube ich, sein. Und dazu kam es nachher im Endeffekt nicht, weil es da wieder Unstimmigkeiten gab. Und diese Korrespondenz, also die Karl Kraus mit den Verlegern dort führt, die ist, spricht dann wieder sehr gegen Kraus oder ist zum Teil auch eben sehr, sehr lustig. Und da ist es auch sehr interessant. Da haben wir eine Klageschrift, die von Karl Kraus selber formuliert wurde, handschriftlich überliefert. Also da kann man wirklich sehen, dass nicht Oskar Samek, sein Anwalt, immer für diese juristische Prosa quasi zuständig war, sondern dass Karl Kraus tatsächlich selber auch federführend war. Also haben wir den Beweis quasi vorliegen, eine Anklageschrift, die Karl Kraus selbst formuliert hat und dann auch nachher nochmal mit einer Schreibmaschine hat abtippen lassen. Das ist auf jeden Fall ein recht interessanter Fall.
Ich mag eigentlich die Akten gern, wo mehrere Gesichter von Kraus erkannt werden können oder eine gewisse Doppelmoral, ein gewisses Einfordern von einer sogenannten Gerechtigkeit von anderen, aber das selbst dann irgendwie nicht einhalten. Jetzt zum Beispiel eben Bildzitate, wo Kraus Fotografien von anderen in der Fackel abdruckt und das als Zitat durchklagt, mehr oder weniger, also nicht als Urheberinnenrechtsverletzung, und selbst aber pedantisch dagegen vorgeht, selbst irgendwie abgebildet zu werden, also sei es in Zeitungen oder auf Lesezeichen oder sonst irgendwo. Also Wenn er es selber macht, ist es okay, aber wenn es andere mit ihm machen, ist es nicht okay. Genau, das sowas finde ich eigentlich ganz, ganz lustig.
Als Abschlussfrage würde mich noch interessieren, wie lange haben Sie an dem Projekt, also der digitalen Edition, gearbeitet?
Also tatsächlich muss man ja sagen, dass die Arbeit sehr viel früher begonnen hat. Also das FWF-Projekt wurde 2018 begonnen. Allerdings beruht es ja auf Vorarbeiten, die Katharina Prager geleistet hatte. Sie hatte im Zuge einer Neuordnung des Kai-Kraus-Archivs in der Wien-Bibliothek eben auch diese Rechtsakten nochmal neu geordnet und digitalisiert vor allem und auf einer Plattform Kai-Kraus Online zugänglich gemacht. Dort sind auch noch heute die Vorlesungsprogramme aufbereitet und digital zugänglich. Und auch kontextualisiert. Und was aber diese Plattform noch nicht geleistet hat, war eben einen Volltext zu bieten und ja, die Akten eigentlich nochmal gründlich auszuwerten. Das war eigentlich auf einer relativ oberflächlichen Ebene geschehen. Und das Projekt hatte wahrscheinlich, ich glaube, wann hat es begonnen gehabt? Vielleicht 2015, 2014 hat sie mit den Akten begonnen gehabt, die aufzubereiten. Ja, und das FWF-Projekt selber dann nachher, die digitale Edition, ging dann eigentlich so richtig 2019 eigentlich los. Und dann 2022 Mai wurde das veröffentlicht. Das war also eine recht lange Zeit. Vor allem musste man ja erst einmal den Volltext erschließen. Also es sind ja 10.000 Blätter. Und von diesen Blättern sind zum Großteil Typoskripte, musste man erstmal einen Volltext überhaupt erhalten, danach musste das Ganze kollationiert werden und nachdem dieser Text dann mal stand, hat man angefangen, das in TI auszuzeichnen. Und allein diese Arbeit war schon aufwendig und hat wirklich viel Zeit beansprucht und dann mussten wir aber auch noch Wege finden, eigentlich das Ganze zugänglich zu machen und irgendwie auch noch zu erschließen. Und da hatten wir glücklicherweise Unterstützung erhalten durch Kraus, Forscherinnen und Juristinnen, die dann sich mit den Akten auseinandergesetzt haben und mit denen wir auch Interviews geführt haben. Und all diese Texte sind zugänglich in unserem sogenannten Handapparat, sodass wir eigentlich nicht nur eine digitale Edition mit sehr vielen verschiedenen Registern und unterschiedlichen Zugängen kuratorisch auch zum Teil eben aufbereitet haben, sondern eben auch schon zum Teil mithilfe der Forschung eigentlich erschlossen haben.
Laura Untner und Isabel Langkabel, vielen Dank für das spannende Gespräch. Und für interessierte Hörerinnen und Hörer, die digitalen Rechtsakten können Sie auf kraus.wienbibliothek.at durchstöbern. Das war Makro Mikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute mit Laura Untner und Isabel Langkabel. Wenn Ihnen dieses Thema gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie dem Podcast ein Like geben oder uns auch gerne weiterempfehlen. Mein Name ist Lea Zauner. Bis zum nächsten Mal.